Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute im zweiten Teil mit Dr. Pieper. Wir reden über mögliche Therapieansätze. Bitte denkt daran, nichtsdestotrotz eine individuelle Beratung mit individuellen Messungen und einem individuellen Therapieplan sind unersetzlich. Nichtsdestotrotz wollen wir euch einen gewissen Überblick geben über die Möglichkeiten, die man hat. Die Forschung steht in diesem Feld noch ganz am Anfang. Wir könnten schon viel weiter sein, aber ja, ihr könnt euch denken, warum das so der Fall ist. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, wenn ihr sagt, hey, die von Wahre Gesundheit machen einen guten Job, dann könnt ihr gerne auf nurflix.de gehen und dort ein Abo hinterlassen. Das geht los bereits ab 2 Euro im Monat. Und nun wünsche ich euch allen viel Spaß und Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Ja, hallo, Herr Dr. Pieper, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit zum zweiten Teil. Hallo.
Hallo, grüß
Sie. Danke erstmal für den spannenden ersten Teil, wo wir das Problem beleuchtet haben. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, im zweiten Teil über die Lösungen zu sprechen. Das heißt, Therapieansätze für Menschen, die eben durch die speziellen Antibiotika geschädigt wurden. Und da haben Sie auch schon im ersten Teil so mal ein paar typische Symptome aufgezählt. Wer das nicht mitbekommen hat, bitte den ersten Teil anschauen. Und jetzt meine Frage an Sie, wenn jetzt ein verdächtigt Geschädigter zu Ihnen kommt, wie gehen Sie vor? Was schauen Sie sich da an, um zu klären, ob das wirklich von dem beispielsweise Cipro herkommt?
Genau, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, welche verschiedenen Systeme gestört sein können. Und diese Systeme habe ich versucht, dann so genau wie möglich diagnostisch anzuschauen. Teilweise geht das inzwischen ganz gut. Es gibt in Deutschland, Gott sei Dank, eine Menge Labore, die halt abstruse Dinge machen, für den Normalverbraucher abstruse, die also Sachen messen, die in einem normalen Labor überhaupt nicht gemessen werden, wie meinetwegen einen Coenzym Q10-Spiegel messen oder die Funktion von Glutathion messen können. Das sind zum Beispiel zwei ganz, ganz wichtige Redox-Systeme in der Zelle, die ich da gerade anspreche. Und diese diagnostischen Mittel, die es auch noch nicht lange gibt und die auch im Laufe der letzten Jahre, seit ich das jetzt mache, noch mal deutlich verfeinert worden sind, die helfen dann schon, die Therapie zu planen. Also man sollte erstmal gucken, wie ist der Patient in den verschiedenen Sparten aufgeteilt. Ich hatte eben über GABA gesprochen zum Beispiel. Ich habe darüber gesprochen, dass eben das die Fluorquinolone den GABA-Stoffwechsel im Gehirn stören. Und dann ist es natürlich sinnvoll, den GABA-Spiegel zu messen. Und jetzt fragen Sie mal einfach mal einen Psychiater, wie häufig der den GABA-Spiegel misst. Und dann sagt er Ihnen, habe ich noch nie gemessen, ist auch Humbug, kann man überhaupt nicht messen, ist alles Quatsch. Es gibt es aber Labore und innerhalb der Labore auch tatsächlich auch Professoren. In München gibt es zum Beispiel den Professor Bieger, kann ich jetzt einfach mal bei Namen nennen, was das GABA betrifft, weil der hat sich das auf seine, das ist im Prinzip eine seiner Hauptgebiete, in denen der forscht und arbeitet. Und der hat ein Labor und in dem Labor kann man über Urin- und Speicheluntersuchungen kann man Neurotransmitter messen lassen, also GABA, Serotonin, Glutamin, Noradrenalin, solche Sachen. Und das mache ich zum Teil. Also bei GABA macht das ja dann auch Sinn. Dann gucke ich, wie ist der GABA-Spiegel? Das ist sehr, sehr interessant, sich das anzugucken bei den Patienten, wie hoch der ist. Und dann versuche ich eben auch an solchen Stellen dann, wo ich dann sehe, das Zellsystem hat ein Problem, ist zu wenig Q10 da oder es ist zu wenig GABA da oder so und so weiter, da versuche ich dann eben anzusetzen und das Zellsystem zu stärken. Also es ist eigentlich total einfach, es ist überhaupt nichts ist keine Zauberei, was ich da mache, sondern ich gucke nach, wo fehlt was und dann behandle ich das.
Das heißt, dann wird dann mit einer Mikronährstofftherapie dagegen gewirkt. Sind das dann Infusionen? Kann das über Tabletten abgedeckt werden?
Ja, also meistens sind es orale Gaben, Tabletten oder Ernährungsumstellungen oder sowas. Beispielsweise ist es, manches ist dann auch nicht so ganz einfach, zum Beispiel GABA ist ein Stoff, der ist relativ komplex, Gamma-Aminobuttersäure heißt der, und dieses Molekül, das ist so komplex, dass es durch die Blut-Hirn-Schranke gar nicht durchgeht. Das heißt, wenn Sie das schlucken, dann kommt es da, wo es jetzt wirken soll, im Gehirn kaum an, also nur zu einem ganz geringen Teil. Das heißt, einen therapeutischen Erfolg mit GABA werden Sie in der Regel bei einem sonst gesunden Patienten gar nicht haben. Wenn die Blut-Hirn-Schranke kompromittiert ist, das heißt, wenn die nicht in Ordnung ist, dann funktioniert das, aber in der Regel funktioniert das nicht. Also muss man sich was anderes ausdenken. Und das passiert eben häufig in der Medizin, auch in der Pharmakologie übrigens, dass man Precursor gibt, dass man Rohstoffe gibt, Prodrugs nennt man das in der Pharmakologie, die im Körper erst umgewandelt werden zu dem eigentlichen Mittel, was dann wirkt. Und so ist es bei GABA auch. Man gibt halt sozusagen die Rohstoffe, aus denen das Gehirn dann GABA produzieren kann. Und das macht man eben bei manchen anderen Sachen auch. Und da wird eben die Sache dann doch kompliziert. Also da muss man dann halt schon ein bisschen was wissen über diese biochemischen Zusammenhänge, damit man nicht von vornherein an der falschen Stelle therapiert und sich dann wundert, dass es nicht funktioniert.
Welche essentiellen Aminosäuren wären denn das ganz grob? Ist das zum Beispiel Tryptophan oder?
Ja, Tryptophan ist eine Aminosäure, die dann eine Vorstufe ist vom Serotonin. Also Tryptophan wird umgebaut im Gehirn zu 5-Hydroxytryptophan. Das ist also dann die Form, die dann direkt zu Serotonin umgebaut worden kann, die man auch geben kann. Übrigens im GABA-Stoffwechsel ist das sind die Hauptaminosäuren andere, aber es geht jetzt nicht nur um die Aminosäuren, es geht auch um die Vitamine, die dann im Umbauprozess halt eine Rolle spielen und als Kofaktor, wie man sagt, wichtig sind, um diese Umbauprozesse überhaupt passieren zu lassen. Also es ist schon relativ komplex. Es ist nicht ein Mittel, es ist nicht eine Aminosäure. Es sind verschiedene Sachen, die man da gibt. Das ist im Prinzip so eine Art Cocktail, damit überhaupt GABA entstehen kann.
Ja, das ist ja auch in der heutigen Zeit der Mangelernährung im Sinne von nicht Menge oder Kalorien, sondern Inhalt. Das habe ich auf dem Kanal schon gut behandelt, dass eben unsere Nahrungsmittel, die wir konventionell kaufen und zum Teil auch bio, gar nicht mehr die ganzen Kofaktoren enthalten, wegen Monokultur und so weiter und so fort und weil die Böden ausgelaugt sind. Und ich denke auch, dass da gerade so das Thema Nahrungsergänzung nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, gerade für Betroffene. Nicht nur für Betroffene, aber gerade für Betroffene.
Ja. Das stimmt, das ist vielleicht auch so, also das hat vielleicht auch jetzt, sagen wir mal, die Politik oder auch unser Gesundheitssystem so noch nicht realisiert, dass eben über die Ernährung der auch selbst der Normalverbraucher seine Bestände nicht mehr ordentlich rekrutieren kann, was eben manche Vitamine betrifft. Manchmal ist es auch völlig klar, wir hier am Bodensee, wir wohnen in einer selenarmen Region. Unsere Böden hier sind selenarm, wahrscheinlich immer schon gewesen. Das heißt, hier hat jeder einen Selenmangel oder jedenfalls ein niedriges Selen. Da muss man sich dann schon genau drum kümmern, wo ist das drin und das gezielt essen. Das hat es immer schon gegeben, solche Probleme, Stichwort Jod zum Beispiel auch oder so. Aber Sie haben völlig recht, die Nährstoffkonzentrationen in den normalen Nahrungsmitteln, die haben nachgelassen. Und deswegen muss man ein bisschen gezielter versuchen, solche Nährstoffe an den Mann zu bringen. Und das geht eben dann über Nahrungsergänzungsmittel. Und auch da muss man natürlich genau gucken, welche Dosen verabreiche ich. Und auch dann nochmal kontrollieren möglicherweise, wenn man die Therapie begonnen hat, gebe ich jetzt genug oder und gebe ich auf keinen Fall zu viel. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder einfach in der Küche anfangen kann, mit Nahrungsergänzungsmitteln rum zu experimentieren. Es ist natürlich auch schon so, dass man sich damit auch zu viel einverleiben kann. Und das zu viel ist auch bei Nahrungsergänzungsmitteln manchmal nicht gut. Das haben ja jetzt auch manche Politiker und auch das EU-Parlament als Grund dafür genommen, sich zu überlegen, ob man nicht die Nahrungsergänzungsmittel eigentlich mal grundsätzlich verbietet, weil damit der Verbraucher ja sich schaden kann und so. Und wir wollen ja Verbraucherschutz und sowas.
Dann haben wir mehr Geld für Cipro.
Genau, haben wir mehr Geld für Cipro. Aber das geht natürlich völlig am Thema vorbei. Ja. Wir trotzdem wahrscheinlich kommen, müssen sich trotzdem alle wieder gegen wehren, dass es überhaupt möglich sein wird, in ein paar Jahren überhaupt noch Vitamin D im Internet zu kaufen, weil das ja so gefährlich ist, wenn man das dann selber nimmt und so. Und deswegen, also das ist eine Entwicklung, die kommt jetzt erst noch und die ist auch, finde ich, ganz gefährlich, weil damit nimmt man dem Arzt eben ein ganz wichtiges Werkzeug bei vielen Erkrankungen, die man halt pharmakologisch überhaupt nicht behandelt.
Ich meine, stellen Sie sich vor, die Leute ernähren sich artgerecht und supplementieren das, was sie nicht bekommen können, stehen voll im Saft und werden kaum noch krank. Das wäre ja fatal für die Industrie.
Das haben Sie gesagt. Das ist ja wieder.
Ja, klar.
Weiß ich gar nicht, was Sie meinen.
Na, ich denke, so ein rechtschaffender Arzt wie Sie, der wird immer gut zu tun haben, weil es gibt ja immer was zu tun. Aber ja, aber es ist ja auch schon irgendwo ein Wunsch, dass man sozusagen den mündigen, gesunden Patienten hat und ein Coach oder jemand, der so sehr Experte ist wie Sie, der kann ja auch die Menschen ohne die ganzen Dinge einigermaßen beraten.
Noch mal eben kurz unterbrechen, mündige Patienten und also egal, jedenfalls muss ich da noch mal ein Lob aussprechen. Die Patienten, die halt als Fluoroquinolon-Opfer sozusagen zu mir kommen, das sind die Patienten, die am meisten Verantwortung für sich übernehmen und auch am mündigsten sind und sich auch am besten schon auskennen. Ja, also die haben sich schon so schlau gemacht, das sind alles Experten in ihrem eigenen Krankheitsbild eigentlich oder viele jedenfalls. Also die ragen eben aus dem großen Meer von Patienten eigentlich heraus, in dem Sinne, dass sie eben von vornherein schon sagen, mir hilft sowieso keiner, ich muss mir selber helfen, ich muss mein eigener Experte werden und dann kann es was werden. Und so müsste eigentlich jeder Patient denken, wenn er eine Krankheit hat und die Krankheit zu seinem Projekt machen und sagen so, und ich muss da jetzt mich drum kümmern, selber drum kümmern und ich muss mich auf mich selbst verlassen und ich kann zwar den Arzt fragen, aber ich bin derjenige, der das dann schlucken muss und so.
Wir haben ja über GABA eben gerade gesprochen und den verschiedenen Kofaktoren und den Aminosäuren, die wichtig sind für die Bildung, dass das Ganze erst durch die Gehirnschranke muss. Bei diesen Erschöpfungssyndromen, wo gerade eben auch die Mitochondrien mit betroffen sind, da wird vielleicht dem einen oder anderen sowas einfallen wie Coenzym 10, das ja auch schon seit Jahrzehnten gerade im Herzbereich wunderbare Erfolge vorzuweisen hat. Da gibt es auch ganz tolle Forschungsergebnisse. Oder eventuell auch PQQ, diverse Kofaktoren, B-Vitamine. Was kann man da machen, wenn das sich besonders in dem Bereich manifestiert?
Genau, also bei der mitochondrialen Behandlung ist es tatsächlich so, dass da das Spektrum, das Therapiespektrum viel weiter ist schon. Also da sind wir schon relativ weit. Und da kann man auf viel mehr verschiedene Mittel zurückgreifen. Sie haben schon ein paar genannt. Aber auch da muss man wissen, dass bei den Fluoroquinolon-Patienten manche etablierte Mittel wegfallen, weil die da enorm drauf reagieren können und dann die Sache sich dann wieder verschlechtert. Ein gutes Beispiel ist Glutathion, was für einen Chronic-Fatigue-Patienten teilweise ein Segen ist, das zu nehmen oder zu intubieren oder so. Bei Fluoroquinolon-Patienten geht es aber häufig auch nach hinten los. Das heißt, sie kriegen einen Schub und dann geht es ihnen viel, viel schlechter anschließend. So, warum weiß man noch nicht so genau. Also ob dann das Glutathion mit den Fluoroquinolon-Molekülen in der Zelle interagiert, was da genau passiert, ist nicht so richtig klar. Jedenfalls sollte man sich hüten, einen Fluoroquinolon-vergifteten Glutathion zu infundieren, ohne vorher genau abgecheckt zu haben, dass er das auch verträgt. Das ist leider eben häufig ein Fehler, der gemacht wird, in einem Gebiet, wo man eigentlich gar nicht so viel Fehler machen kann. Also bei Glutathion ist ein Mittel, ist ein körpereigener Stoff. Da gibt es nach meiner Meinung auch kaum Überdosierungen oder sowas. Aber der kann trotzdem in dem Fall dann schaden. Ja, da muss man aufpassen.
Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass dieses Gift in Anführungszeichen immer noch in der Zelle drin ist?
Ja, leider ja. Also die Fluoroquinolone, die bilden halt extrem resistente Komplexe, sogenannte Chelatkomplexe, die halt in der Zelle liegen bleiben. Und die Zelle hat große Mühe, das zu entgiften. Und darüber weiß man auch zu wenig leider. Also da gibt es eben nicht so viel Forschung zu. Man weiß nicht genau, in welchen Zeitraum der Körper diese Komplexe wieder los wird oder ob er so überhaupt wieder los wird oder ob er versuchen muss, damit zu leben. Also ich vergleiche es immer, wenn mich ein Patient fragt, da habe ich immer das Bild, sie haben einen Kleinwagen und sie haben einen riesen Umzugskarton. So, wenn der Umzugskarton auf dem Fahrersitz liegt, dann können sie mit dem Wagen überhaupt nichts mehr anfangen. Dann können sie den nicht mehr fahren. Wenn es ihnen aber gelingt, den Umzugskarton irgendwie auf den Rücksitz zu buxieren, dann haben sie ein Auto, mit dem können sie noch 3 Personen transportieren und sie können den Kofferraum noch benutzen und sie können von A nach B fahren und er ist in seiner Funktion nur ein bisschen eingeschränkt, also nicht besonders. Und das ist das, was ich versuche, die Zelle so weit zu bringen, dass sie wieder funktioniert und dass dann diese Fluoroquinolon-Komplexe nicht mehr auf dem Fahrersitz liegen, sondern irgendwo, die Zelle hat die dann irgendwo in die Ecke gebracht und die Zellfunktionen können trotzdem relativ reibungslos ablaufen, die Energie kann wieder erzeugt werden, die Sehne kann sich jetzt wieder selber heilen und sowas.
Okay, das war mir gar nicht so bewusst, dass das ein permanentes Problem ist. Ich bin davon ausgegangen, dass das Mittel durch den Körper fließt, die Mitochondrien schädigt und dann, das hört sich ja fast für mich, also so, an, fast schon wie so eine Schwermetallvergiftung, irgendein Quecksilber oder Aluminium, das sich auch in der Zelle ablagert und dann nur unter schwerster Anstrengung mit dem Chelat, mit einer Chelattherapie überhaupt wieder herausbefreit.
Ja, also ein bisschen so kann man es wahrscheinlich auch sehen, weil Metalle auch eine Rolle spielen. Die Fluoroquinolon-Moleküle, die chelatieren halt zweiwertige Metalle. Also Zink, Magnesium, Selen, Mangan, Kobalt, Eisen auch, vor allen Dingen Magnesium und bilden mit den Metallen halt Komplexe, Chelatkomplexe, die dann halt sehr robust sind. Und das führt übrigens dazu, dass am Anfang der Vergiftung die Speicher von diesen zweiwertigen Metallen auch sich entleeren. Also die Patienten haben zum Beispiel am Anfang der Vergiftungsphase einen enormen Bedarf an Magnesium, weil das Magnesium halt innerhalb dieser Chelatverbindungen verschwindet. Also das muss man als allererstes nachschütten sozusagen. Also das hat eben zwei Konsequenzen. Einmal fehlen diese zweiwertigen Metalle in der Zelle, die wichtig sind, weil ganz viele Enzyme katalysiert werden durch Selen oder durch andere Metalle, Zink auch. Und zum anderen eben ist dieser Chelatkomplex eben auch ein Komplex, wo eben Metalle eingebaut sind. Und also der Begriff oder das Stichwort Schwermetalle ist jetzt ist nicht so verkehrt, denke ich. Ne? Aber dazu fehlen auch noch viele Daten. Also es ist nicht so, dass man das jetzt so hinstellen kann. Das ist was, was jetzt wissenschaftlich wirklich nochmal genauer untersucht werden müsste, in welchen Zellen und in welcher Menge Fluorquinolonkomplexe sich ablagern. Mhm.
Inwiefern ist es denn aktuell möglich, dann sozusagen die Neubildung von gesunden Mitochondrien zu unterstützen? Und wenn ja, wie?
Genau, das ist ein interessantes Thema, was auch bei Fluorquinolon-Patienten wegen des mitochondrialen Schadens und der Erschöpfung eine große Rolle spielt. Die Mitochondrien sind ja in der Lage, Gott sei Dank, oder die Zellen sind in der Lage, die Mitochondrienfunktion zu verbessern, indem sie die schlechten aussortieren und die guten teilen sich neu und wachsen nach. Das nennt man Autophagie, dieser Prozess, bei dem eben der Körper die guten ins Köpfchen und die, oder wie heißt es nochmal das Sprichwort?
Ja, genau, Barschenbrödel, glaube ich, war das.
Ja, genau. Ja. Und dann hat man eben am Ende eine bessere energetische Ausbeute. Und diese Autophagie kann man halt anregen durch verschiedene Stoffe und verschiedene Maßnahmen. Leistungssportler machen das durch Höhentraining, die trainieren dann in Mexiko oder so in der dünnen Luft und oder hier irgendwo in der Schweiz in irgendeinem Höhenlager. Und durch den Sauerstoffmangel kommen dann Mitochondrien, die schlecht zurecht sind, die kommen dann in die Bredouille, die kriegen dann ein Problem und die gehen dann in den, also die machen dann, die begehen dann Selbstmord. Ja? Die gehen dann die verabschieden sich, sagen wir mal so. Ja. Und die guten Mitochondrien überleben das, diese dünne Luft, und die können sich dann teilen. Und also Höhentraining kann man imitieren, zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade in der Schweiz wohnt, dann kann man das machen, indem man sich zum Beispiel eine Behandlung angedeihen lässt, die nennt sich IHHT. Das ist eine intermittierende, hyperbare und hypobare Sauerstofftherapie, wo eben auch dann diese Höhenluft imitiert wird durch eine Maske. Da kriegt der Patient halt wenig Sauerstoff zugeführt und dann wieder auch viel und so. Und das, dieser Wechsel, der führt dann dazu, dass die schlechten Mitochondrien dann ihren, den Löffel abgeben. Mhm. Und das funktioniert auch manchmal, hat aber auch den Nachteil, dass es einem nach so einer Behandlung erstmal schlecht geht, weil dem Patienten fehlen dann plötzlich Mitochondrien. Und dann braucht das eine Zeit, bis die sich überhaupt dann auch wieder, bis sie wieder aufgepäppelt sind, die gesunden. Aber trotzdem muss man wahrscheinlich manchmal diesen schweren Weg gehen. Ich habe Patienten, die machen das auch. Es gibt auch andere Maßnahmen, zum Beispiel Ernährungsumstellungen, die sowas auch machen, sehr effektiv sogar, sehr potent. Also man braucht nicht so ein teures Gerät, man kann einfach fasten zum Beispiel. Mhm. Fasten ist das Mittel überhaupt, um die Autophagie anzuregen. Und
Das kann
einfach nur Intervallfasten sein, also die einfachste Art des Fastens, 16:8. Auch in diesen 16 Stunden merkt der Körper schon, dass er halt Probleme kriegt mit der Zuckerverbrennung und muss auf Fett umstellen und die Mitochondrien müssen ihre Energiesituation überdenken und also selbst das ist schon Autophagie anregend. Längere Fastenzeiten sind es dann sowieso, also ein Fastentag zum Beispiel. Oder es gibt ja auch dann richtige Therapien mit Fastenwochen oder sowas. Also da würde ich jetzt, wenn ich das jetzt gerade die Sendung hier höre, nicht gleich mit anfangen, sondern man muss den Körper da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Der muss erstmal in diesen Fastenmodus reingeraten und der muss sich erstmal dran gewöhnen und seine Mechanismen wieder rausholen, die er ja seit Jahren vergessen hat, weil Fasten tut ja keiner mehr. Und wir haben ja alle die Zelle so verwöhnt, dass sie halt munter Zucker verbrennt die ganze Zeit. Und dieser Hybridmotor, den wir eigentlich haben, nämlich die Fettverbrennung, die andere Seite, die ist ja völlig außer Acht gelassen. Fett verbrennen wir ja kaum noch, wobei das eigentlich der Hauptmotor war in der Steinzeit zum Beispiel, ja. Das war die Fettverbrennung. Kohlenhydrate gab es in der Steinzeit ja nicht. Da konnte man sich keinen Brezel holen irgendwo. Und das muss ja die Zelle erstmal alles wieder lernen. Aber dann ist das eben auch ein probates Mittel, um die Autophagie anzuregen, wenn man regelmäßig fastet. Ja. Dann gibt es auch noch Stoffe, die das auch imitieren können, die auch zum Beispiel diese körpereigenen Stoffe, die da eine wichtige Rolle spielen, diese Sirtuine ankurbeln. Resveratrol gehört dazu. Das ist so ein pflanzliches Polyphenol, also ein Pflanzenwirkstoff, der das kann.
Ja, Dr. Sinclair ist da ja sehr aktiv, ne? Dr. Sinclair ist ja sehr aktiv, was Resveratrol ist. Ja.
Genau, also Resveratrol ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, immer schon gewesen. Mhm. Und Spermidin zum Beispiel gehört auch dazu. Ist auch ein Mittel, was seinen Namen daher hat, dass es in den Spermazellen entdeckt worden ist, weil die Spermazellen müssen unbedingt ihr genetisches Material schützen und müssen dafür sorgen, dass da nichts kaputt geht, ja, auf der Reise. Und deswegen haben wir einen hochpotenten Stoff, dieses Spermidin, der dafür sorgt. Und Spermidin kann eben auch die Autophagie ankurbeln und ist damit eben enorm zellschützend. Also auch, das kriegt man auch zum Teil über Nahrungsmittel dann hin, kann einfach die Nahrung ein bisschen umstellen, die Ernährung ein bisschen umstellen und sich spermidinreich ernähren. Weizenkerne zum Beispiel gehören dazu. Ja, also es gibt ein Riesenspektrum. Ich habe jetzt nur mal so ein paar Sachen gesagt, aber ich kann das jetzt nicht alles berichten, weil das Spektrum so groß ist und jeder Patient auch was anderes braucht, dass da ist keiner wie der Nächste. Also es gibt da jetzt nicht so ein Kochrezept, was man mal einfach so allen geben kann. Das gibt's leider nicht. Die Kohlensäure ist zum Beispiel auch ein Mittel, was eben da im mitochondrialen Bereich ist auch ein körpereigener Stoff, der da enorm gut wirken kann und Mutationen, Funktionen anregt und sowas. Aber das sind jetzt wirklich nur so Schlaglichter. Es sind nur, also es sollte auch jetzt keiner hingehen und mitschreiben und sagen so, und die Sachen bestelle ich mir jetzt alle. Das ist Quatsch. Man muss eben genau wissen, was man tut. Also man muss auch vorher wissen, hat man überhaupt eine Mitochondrienstörung? Also, oder kommt meine Erschöpfung ganz woanders her? Also nicht jede Erschöpfung kommt durch eine mitochondriale Störung zustande. Ne? Es kann auch jemand einen Burnout haben und deswegen ist er so erschöpft, dass der auch nicht mehr aus dem Sessel aufstehen kann. Also es gibt unheimlich viele verschiedene Auslöser. Deswegen gibt es eben auch nicht ein Rezept für alles. Ne?
Ja, also das genau wieder der Punkt, was Sie angesprochen haben, die Eigenverantwortung und dann eben den passenden Sparringpartner dazu zu finden, der eben dann auch die Messungen macht, um dann eben auch einen individuellen Therapieplan zu erstellen. Und ja, es tut mir leid, wahrscheinlich wird sich aufgrund des Videos der ein oder andere Patient dann doch nochmal bei Ihnen melden. Lässt sich halt nicht vermeiden. Bei der Zahl, die wir da im Raum stehen haben von wahrscheinlich bis zu 400.000 pro Jahr mit wirklich signifikanten Schädigungen, denke ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wahrscheinlich muss dann die Revolution von unten herkommen, dass da mit sich endlich ordentlich beschäftigt wird. Ich meine, den ersten Schritt haben Sie wahrscheinlich auch durch Ihr Buch auf Deutsch getan. Und jetzt gilt es da auch, die jungen, angehenden Mediziner dafür zu sensibilisieren.
Die Zielgruppe habe ich leider nicht erreicht. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wer die Bücher kauft, aber wenn ich jetzt das mal so verfolge, dann sehe ich eigentlich, dass die Patienten das Buch kaufen. Ist ja auch richtig, die sollen sich ja informieren, die sollen ja eigentlich eben selbstverantwortlich übernehmen. Aber geschrieben habe ich es eigentlich eben auch dafür, dass eben jeder Hausarzt, das ist ja nur ein Büchlein, das ist ja überhaupt kein Buch, das ist wirklich nur eine Broschüre. Da guckt man einen Abend rein und dann weiß man, eigentlich schon mal, hat man schon mal eine Idee, was da los ist und was man machen kann. Und das hatte ich mir eigentlich so vorgestellt, dass jeder Hausarzt dann irgendwie selbst aktiv wird. Was aber passiert ist durch das Buch, ist, dass noch mehr Menschen hierher gekommen sind. Dabei wollte ich eigentlich, dass sie sich dann damit selber oder mit ihrem Hausarzt zusammenhelfen können. Und das ist jetzt, glaube ich, nur in Ausnahmefällen bisher passiert.
C'est la vie. Na ja, gut, Sie haben das getan, was Sie tun konnten, und das ist eine ganze Menge. Und da bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie da so fleißig sind und aktiv sind. Wir brauchen solche Leute wie Sie, die sich kümmern, die die Hand anlegen und zupacken. Und gibt es abschließend zum zweiten Teil noch irgendeine Bemerkung oder irgendwas, was Sie anhängen möchten, bevor wir dann den zweiten Teil schließen?
Ach, ich könnte noch eine Menge anhängen, aber also ich will, also was für mich halt im Moment im Vordergrund steht, das ist, dass die Verzweiflung unter den Patienten eigentlich mehr zunimmt als abnimmt. Und meine eigene, mein eigenes Engagement, ich meine, es ist ja noch da, aber ich bin auch häufig genug frustriert mit vielen Sachen. Also teilweise habe ich sie auch angesprochen. Und dass man immer wieder auch also sich selber positiv einstellen muss dieser Erkrankung gegenüber oder überhaupt diesem ganzen Feld gegenüber, weil man das Gefühl hat, als David gegen Goliath da anzugehen, und vieles ist wirklich so Sisyphusarbeit, wo die Patienten haben auch häufig so Schübe, dann hat man die so weit, es ist besser, dann kriegen die einen Schub und dann geht es ihnen wieder schlecht und so. Also es ist total frustrierend für die Patienten, für die Behandler. Also wer sich damit auseinandersetzen will als Therapeut, der wird auch merken, es ist überhaupt nicht einfach. Man braucht halt viel positives Denken, um damit zurechtzukommen. Und trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, zu versuchen, diese Patientengruppe, die halt so riesengroß ist, mit einzubeziehen in seine Praxis und in sein medizinisches, therapeutisches Vorgehen und denen zu helfen. Und die nicht mit einer Einweisung in die psychosomatische Klinik nach Hause zu schicken. Also das wäre jetzt mein Schlusswort.
Danke für das gute, tolle Schlusswort. Ja. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, viel Erfolg und auch viele gesunde, geheilte oder zumindest gelinderte Schmerzen bei Ihren Patienten. Und jeder, der sich angesprochen fühlt, der kann sich natürlich trotzdem bei Ihnen melden oder Sie anschreiben und nach einem Termin fragen. Und ist ja gut, dass wir Sie als Anlaufstelle haben. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Bitte.